Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Eine gute Bildung, gerecht, zukunftsorientiert, eine Bildung, die alle Kinder im Blick hat und die nicht vor allem den Lehrplan im Blick hat. Eine Schule als Ort, in dem Kinder Wichtiges fürs Leben lernen und nicht in irgendein System gepresst werden. Ich vermute mal, das klingt in den Ohren der meisten Menschen eigentlich ganz gut so, aber ist das die Realität in diesem Land? Weil wenn wir über Bildung reden, seien wir ehrlich, dann sprechen wir meistens über Probleme, die es gibt. Wir sprechen über zu wenig LehrerInnen, natürlich zu wenig Geld. Es geht immer um zu wenig Geld. Es geht aber auch immer mal wieder um schlechte Ergebnisse bei Bildungsstudien, PISA und Co. Große Aufgaben gibt es dazu, Digitalisierung zum Beispiel. Und es gibt auch immer noch genug Kinder, die, denen die Pandemie teilweise hinterherhängt. Es ließe sich fortsetzen. Es gibt auf jeden Fall Grund genug, aufzurufen, dazu was zu tun. Das machen gerade mehr als 70 Bildungsorganisationen. Die rufen auf zu einer Bildungswende jetzt. Unter anderem dabei die Berliner Kampagne Schule muss anders. Und da engagiert sich der frühere Lehrer Philipp Dehne. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Mit Geld fängt es bei Ihnen aber auch an im Appell, oder? Auch bei Ihnen heißt es, wir brauchen mehr Geld vermutlich.
Genau, vielleicht vorneweg, mittlerweile sind es tatsächlich 90 oder über 90 Bildungsorganisationen, die sich hinter den Appell gestellt haben. Letzte Woche waren es noch 70, aber da kamen auf den letzten Metern noch viele dazu. Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein großes Bündnis. Und bei uns geht es, das ist eigentlich das, was Sie eingangs gesagt haben, also es geht ganz klar darum, wir wollen ein inklusives, gerechtes und zukunftsfähiges Schulsystem. Und nicht nur Schulsystem, sondern Bildungssystem. Das heißt, wir denken auch die Kita mit. Und eine unserer Forderungen ist aber eben, dass es dafür auch eine gute finanzielle Ausstattung braucht. Das heißt, ein Sondervermögen Bildung von 100 Milliarden Euro fordern wir und wir fordern, dass endlich 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausgegeben werden und für Bildung und Forschung. Mhm. Und wenn ich zu diesem letzten Punkt noch was sagen kann, ich finde es ziemlich spannend, weil diese 10% für Bildung und Forschung jährlich sind eigentlich beschlossen worden 2008 auf dem Bildungsgipfel bei Angela Merkel. Mhm. Und bis heute ist es nie so gewesen, dass Deutschland 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung und Forschung ausgibt. Das heißt, wir laufen eigentlich dauerhaft in der Unterfinanzierung und diese 10% sind für die meisten Leute, mit denen ich spreche, überhaupt nicht bekannt.
Die Unterfinanzierung, die dauerhafte, die erleben wir dann auch in den Klagen, die wir eben seit Jahren erleben und auch in eben vielleicht Bildungsergebnissen, weil eben das Geld hier und da nicht reicht. Jetzt haben Sie gesagt, im Prinzip geht es um das, eine gute Schule, eine inklusive Schule. Ich habe das in der Moderation natürlich nur so kurz gesagt, weil ich wenig Zeit hatte. Aber Sie haben vermutlich ein paar mehr Details. Was sind denn so die ein, zwei wichtigen Dinge, wo Sie sagen, wenn ich jetzt sofort was ändern könnte und das Geld dafür hätte, dann wäre das meine Bildungswende?
Eine Bildungswende braucht Zeit. Es gibt Dinge, die kann man sofort tun, Dinge, die muss man jetzt anleiern, damit sie dann 5, 6 Jahren wirksam werden. Sofort kann man machen, multiprofessionelle Teams an Schulen holen und als festen Bestandteil des Kollegiums verankern und auch an Kitas. Sofort kann man auch einen Bildungsgipfel auf Bundesebene einberufen. Das steht im Koalitionsvertrag der Ampel, wurde bisher nicht wirklich umgesetzt, würde ich behaupten, und dort eben auch nochmal detaillierte Regelungen besprechen. Und sofort kann man eben auch mit mehr Ausgaben die Kommunen unterstützen. Wir haben derzeit ein Programm zum Ganztagsausbau in allen Bundesländern, wo die Kommunen teilweise finanziell überfordert sind. Wir haben einen Sanierungsstau an den Schulen von 45 Milliarden Euro. Das heißt, dort sind das Mittel, die direkt zur Verfügung gestellt werden könnten. Und ein Punkt vielleicht noch, bei der Erzieherinnenausbildung ist es ja so, dass die nicht vergütet ist. Das heißt, wer Erzieherin werden will, begibt sich in eine Ausbildung und verdient dort kein Geld erstmal. Mhm. Und dort eben diese Ausbildung viel attraktiver zu machen, das würde uns innerhalb von 3 Jahren einfach schon eine Menge weiterhelfen, Kita-Plätze schaffen, bessere Betreuungsrelationen.
Jetzt haben Sie gesagt, ein Weg dahin wäre zum Beispiel auch ein Bildungsgipfel. Wie groß ist Ihre Sorge, dass dann aber am Ende eben genau wieder, selbst wenn das kommt, dasselbe passiert, was Sie auch schon beschrieben haben, nämlich wir haben eigentlich schon eine Zusage mit diesen 10%, ja, und dann laufen wir dem trotzdem hinterher?
Die Gefahr besteht natürlich, aber ich bin überzeugt davon, dass es nachher eine Frage vom politischen Druck ist. Das heißt, es gibt, glaube ich, viele gute Vorschläge, wie man das Bildungssystem umgestalten könnte. Warum passiert es nicht? Weil ganz oft Bildung vor Wahlen wichtig ist und nach den Wahlen dann aber andere Dinge wichtiger sind. Und wir haben eben diesen Bildungsappell mit 90 Organisationen gemeinsam verfasst und unterzeichnet, weil wir eben den Druck hier erhöhen wollen und eine ganz klare Erwartungshaltung haben. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so, also es gab ja im März einen Bildungsgipfel bei der Bundesbildungsministerin. Sie hat ihn so genannt, das waren 3 Stunden, wo praktisch niemand eingeladen worden ist, der noch aktuell in Schule oder Kita ist. Das ist für uns genau eher ein Affront. Das heißt, wir wollen den Bildungsgipfel schon so gestalten, dass natürlich die Bundesländer da mitreden, aber auch die Leute aus der Praxis, also wirklich einen partizipativen Bildungsgipfel. Und das ist ein Schritt, um hier weiter in die Entwicklung eines Plans zu kommen. Aber das wird nicht alle Probleme lösen, nein.
Einen konkreten Punkt, den Sie vorhin genannt haben, das war multiprofessionelle Teams in den Schulen. Das fand ich interessant. Das klingt ja im ersten Moment natürlich vielleicht für viele nachvollziehbar, dass man sagt, da sind Menschen, die einfach nicht nur in Anführungsstrichen Pädagogen und LehrerInnen sind, sondern die aus ganz vielen unterschiedlichen Professionen und Ecken kommen. Aber das ist doch vermutlich auch was, wo Sie Schwierigkeiten haben, alle mitzunehmen, oder?
Tatsächlich da eigentlich nicht. Also bei der Forderung multiprofessionelle Teams, die trifft eigentlich immer auf große Zustimmung. Dann ist ein bisschen die Frage, wen zählt man dazu? Sozialarbeiterin sicherlich, Erzieherin, die es ja auch schon in vielen Schulen gibt, aber deutlich zu wenig, gerade bei Sozialarbeiterinnen. Gesundheitsfachkräfte, das können auch HandwerkerInnen sein, wenn eine Schule, sage ich mal, ein handwerkliches Profil hat. Das heißt, da gibt es eigentlich viel Zustimmung. Wo es dann spannender wird, ist die Frage, wie arbeiten die Leute zusammen? Weil ein Team entsteht ja nicht, weil ich jemanden neu in die Schule hole, sondern es braucht dann auch Zeit für Absprachen. Das heißt, dann muss das eben auch eingepreist werden. Das heißt, eigentlich müsste ich als Lehrkraft 1 Stunde die Woche zur Verfügung haben, mindestens, die ich dann nicht unterrichten muss, sondern mit den Kolleginnen wirklich Absprachen spreche als Teil meines Stundenplans. Und das ist eine Sache, die auch eine Umorganisierung des Schulalltags bedeuten würde.
Es sind da einige Ideen bei Ihnen da. Es ist auf jeden Fall auch Geld dafür notwendig. Sie sagen eigentlich auch zu Teilen schon zugesagt. Und jetzt braucht es, haben Sie gesagt, erstmal auch eine gewisse Form von Druck. Damit haben Sie ja jetzt losgelegt mit diesem Appell. Was sind da Ihre nächsten Pläne? Jetzt haben Sie eben schon, wie gesagt, 90 Organisationen zusammengesammelt. Wie ist Ihr nächster Schritt?
Also der nächste konkrete Schritt ist, dass wir jetzt nächste Woche Dienstag am 6.6. bundesweit das dritte bundesweite Vernetzungstreffen haben per Zoom, zu dem wir einladen. Die Infos gibt es auf unserer Homepage. Und Ziel von dem ganzen Ding ist ein großer bundesweiter Bildungsprotesttag am 23.09.2023, wo es eben in möglichst allen Bundesländern wirklich dezentrale Protestaktionen geben wird. Das heißt in München, in Köln, in Berlin, in Mainz und so weiter. Und da gibt es eben Orte, wo die Planungen schon weit fortgeschritten sind. Und es gibt Orte, wo das noch nicht so ist. Und auf jeden Fall ist es aber so, dass in allen Bundesländern noch Bedarf dafür ist, dass sich Leute anschließen. Denn eins ist klar, wenn wir mehr Leute sind, werden wir lauter sein und auch besser gehört werden. Mhm. Und warum das so notwendig ist, wenn ich den Punkt noch sagen darf, ein Punkt, der mir so besonders wichtig ist, warum ich diese inklusive Schule auch immer betone. Es ist so, dass es derzeit eine kleine Gruppe gibt von Familien, deren Kinder kaum beschult werden. Das heißt, das sind in der Regel Mütter, wo die Kinder von den Schulen nicht beschult werden, weil es eben diese multiprofessionellen Teams nicht gibt und wo dann teilweise Eltern den Job kündigen. Das heißt, ich mache diesen Punkt nochmal. Wir haben hier wirklich einen immensen Leidensdruck, auch auf der persönlichen Ebene. Und deswegen sagen wir, es muss schnell gehandelt werden und dort muss schnell Unterstützung her.
Eine Bildungswende jetzt fordern mittlerweile rund 90 Organisationen. Wir haben gesprochen mit Philipp Dehne, früherer Lehrer und engagiert in der Berliner Kampagne Schule muss anders. Danke Ihnen für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Schönen Abend.